Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heute ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit, und diesen Feiertag wollen wir zum Anlass nehmen, zu fragen, was Arbeit in einer Industrienation wie der unseren für den Einzelnen und die Einzelne eigentlich bedeutet, was die Arbeit mit uns macht. Welchen Sinn hat das Streben nach Erfolg und Karriere? Diese Fragen gehen an den promovierten Philosophen Michael Andrik, der als Manager in einem Wirtschaftsunternehmen arbeitet und ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Erfolgslehre, also Lehre mit Doppel-E. Vor der Sendung habe ich Michael Andrik gesprochen. Herr Andrik, der Untertitel lautet Philosophie für die Arbeitswelt. Wie kamen Sie darauf, als Philosoph die Frage nach dem Sinn der Arbeit zu stellen?
Mich hat als kleiner Junge schon immer fasziniert, auf diesem Planeten gibt es viele Leute, es gibt viele Gegenstände, aber wie kommt das, dass das funktioniert? Ja? Ich sehe das heute so, damit diese Welt am Leben bleibt, damit wir miteinander auch den morgigen Tag noch erleben mit Versorgung und funktionierender Infrastruktur, müssen ja die Dinge der Welt und die Menschen der Welt irgendwie regelmäßig Energie aufwenden, damit es weitergeht. Und das ist mein Begriff von Arbeit. Und etwas später im Leben als Philosophiestudent habe ich dann gemerkt, naja, das ist der Begriff der Arbeit von Karl Marx, nicht? Also Karl Marx sagt, lebendige Arbeitskraft ist der Ursprung von jedem Wert, von allem, was Nutzwert hat auf der Welt. Und das Kapital, also das ihr Sendegebäude, eine Fabrik, eine Maschine, mit der man etwas produziert, das muss man verstehen als so etwas wie versteinerte lebendige Arbeitskraft. Also man hat mit lebendiger Arbeitskraft Wert erzeugt und davon hat man sich dann am Ende auch eine Maschine kaufen können. Ja, so waren also meine Kinderüberlegungen gar nicht so weit weg vom großen Philosophen der Arbeiterbewegung.
Sie schreiben sinngemäß, viele Ergebnisse unserer Zivilisation sind grauenvoll. Eine Ausbeutung der Menschen als Human Resources bei gleichzeitiger Zerstörung des Ökosystems. Und wir selbst durch unsere Arbeit und unser Konsumverhalten, wir treiben das mit an. Wie sind wir in dieses System reingekommen, reingezogen?
Das hat eine lange und sehr tiefe Vorgeschichte. Und vielleicht kann man ansetzen an der Tatsache, dass die industrielle Arbeitsorganisation arbeitsteilig ist. Das bedeutet, dass jeder, der in der Industriegesellschaft arbeitet, in einer Institution sich befindet, ob das nun ein Verband ist oder ein Unternehmen oder auch ein Sender wie Sie, und in dieser Institution nur einem ganz bestimmten Zweck dient. Also Sie bereichern den öffentlichen Diskurs durch Sendungen, andere produzieren vielleicht Chemikalien oder Autos, und das sind aber alles nur Teilaspekte, und jeder, der in so einer Institution arbeitet, bekommt auch immer nur einen Teilaspekt dieser sinnhaften Tätigkeit zu sehen. Und das ist auch so notwendig in der Moderne, denn eine Institution muss einen klar definierten Sinn haben. Denn wir haben ja keine göttliche Weltordnung mehr, in die sich alles einfügt. Also muss alles klar auf einen Zweck hin definiert sein. Und so ist dann die Arbeit, die die Einzelnen machen, auch klar auf einen Zweck hin definiert. Und damit natürlich auch im Sinn immer etwas beschränkt.
Also wir müssen sozusagen funktionieren als Rädchen in diesem System. Ja, wir müssen Erwartungen erkennen, darauf reagieren, sie erfüllen. Wo bleibt da der Raum für Selbstbestimmung?
Nun, der Raum für Selbstbestimmung ist ja immer das ganze Leben des Menschen und nicht nur seine Arbeit. Ich finde es sehr interessant, dass wir diese große Debatte haben seit vielen Jahren über den Begriff der Work-Life-Balance, also Arbeit-Leben-Balance. Da fällt einem als Philosoph erstmal auf, Arbeit ist ja ein Unterbereich des Lebens. Und jetzt stellt man das in so einem Begriff wie Arbeit-Leben-Balance gegenüber, so als wäre die Arbeit ein völlig fremder Bereich gegenüber dem Leben. Und das stimmt natürlich nicht. Die Arbeit muss sinnvoll ins eigene Leben integriert werden. Eine Sache, die ich in meinem Buch detailliert entwickle, ist eben, dass wir keine umfassende Sinn- und Orientierungserwartung haben sollten an unser Berufsleben, weil, wie gesagt, die Arbeit in modernen Institutionen immer, so sind sie eben definiert, ja, immer sinnbeschränkt ist und nur einen Teilhorizont dessen abbilden kann, was für Menschen wichtig ist.
Aber das Versprechen der heutigen Arbeitswelt ist ja genau das Gegenteil. Wenn du Ehrgeiz zeigst, wenn du Erfolge bringst, dann wirst du glücklich. Eine Illusion also?
Ich denke, wir sollten das nicht als eine Illusion verstehen, sondern wir sollten uns klar sein, dass überall da, wo Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten, auch Interessen im Spiel sind. Und natürlich ist es, und da kommen wir, glaube ich, auf ein wichtiges Begriffspaar, in einer Gesellschaft, die immer wieder den Ausgleich suchen muss zwischen Arbeit und Kapital, nämlich einer Marktwirtschaft, einer kapitalistischen Marktwirtschaft, da ist natürlich die Kapitalseite auch daran interessiert, dass die Arbeit als der Weg der Selbstverwirklichung betrachtet wird. Denn das bedeutet, dass die Menschen ihr ganzes Leben um die Erwerbsarbeit herum einrichten und auch ein Maximum an Engagement bringen und damit auch vielleicht ein Maximum an Produktivität. Aber wichtig ist, denke ich, zu sehen, dass, und das sieht man an diesem Fehlbegriff, würde ich sagen, an diesem unsinnigen Begriff der Arbeit-Leben-Balance, dass eben in einem gelingenden Leben die Erwerbsarbeit ein gut integrierter Teil ist, den man auch als sinnvoll empfinden kann, aber der sicherlich nicht das ganze Leben übernehmen sollte. Dann droht dieses Gefühl und vielleicht sogar die Realität, dass man eigentlich bloß noch als ein Funktionär, das heißt ein Ausführender von Pflichten auf der Welt ist und nicht mehr als Mensch mit einem ganzen Horizont von Sinn und Emotionen, Sehnsucht und was sonst noch alles dazu gehört.
Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Früher war das ein Kampftag, heute ein Feiertag, um sich von der Arbeit zu erholen, wenn er nicht gerade wie dieses Jahr auf einen Sonntag fällt. Früher war das Ziel der Arbeiterbewegung, die Bedingungen der Arbeit radikal zu verändern. Braucht es heute eine radikale Veränderung bei den Problemen, die Sie geschildert haben?
Ich kann das gar nicht so gut beantworten, wie manche Dichter das getan haben zur Zeit des Aufkommens der Arbeiterbewegung. Deswegen habe ich ins Studio heute mal ein Gedichtband mitgebracht und ein Gedicht von Ferdinand Freiligrath. Mhm. Das heißt Von unten auf, Ausrufungszeichen. Und das ist eine ganz herrliche Ballade, wo also ein Heizer im Bauch eines Rheindampfers den Kessel beheizt, während er den preußischen König und seine Frau zu einem ihrer Schlösser fährt. Ja? Mhm. Und er sinniert also über die gesellschaftlichen Verhältnisse, wer also unten mit ihm im Maschinenraum ist und wie man dort lebt und wer oben auf Deck hin und her stolziert. Und ganz am Ende legt er den Dampfer an und betrachtet, wie der König und die Königin den Berg hinauffahren auf ihrem sechsspännigen Pferdefuhrwerk. Das Gedicht endet dann mit den folgenden Zeilen: Der Heizer blickt auch auf zur Burg, von seinen Flammen nur behorcht. Er lacht, ei, wie man immer doch für künftige Ruinen sorgt. Ich finde das eine ganz mächtige Metapher. Es gibt welche, die in dieser Zeit, wo die Einkommens- und Vermögensungleichheit sich so radikal verschärft hat, wie noch nie, meines Wissens, in der Weltgeschichte, da gibt es einige, die fahren sozusagen mit ihrem Luxusgefährt hoch zur Burg und es gibt andere, die bleiben unten zurück. Und ich glaube, wenn wir heute am Tag der Arbeit miteinander sprechen, dann müssen wir uns daran erinnern, die Aufgabe, die wir gesellschaftlich zusammen haben, ist immer wieder auszutarieren, dass die Produktionsmittel haben und die Arbeit haben, dass die miteinander in einem vernünftigen Interessenausgleich stehen und dass das nicht auf Dauer zugunsten einer ganz kleinen Minderheit von sehr vermögenden und reichen Personen ausgehen darf, wenn wir unseren sozialen Frieden haben wollen. Wenn wir also nicht wollen, dass die schönen Häuser von denen, die gut verdienen, am Ende Ruinen sind.
Und die Schere geht ja immer weiter, trotz Pandemie oder vielleicht gerade wegen auseinander.
Gerade wegen der Pandemie, ja, wegen der Pandemiepolitik, muss man sagen.
Ja, wenn Erfolg, wenn Ehrgeiz keine richtigen Kategorien sind für unsere Suche nach dem Sinn der Arbeit, für welche Ziele, welche Werte plädieren Sie?
Suchen Sie sich eine Arbeit, bei der Sie mit den Zielen der Institutionen gut übereinstimmen können. Und dann akzeptieren Sie, dass in einem solchen Gebilde, bei Ihnen ist es ein Sender, bei mir ist es ein Unternehmen, bei anderen ist es eine Verwaltung, dass in einem solchen Gebilde immer auch Tätigkeiten anfallen, die man lieber nicht machen würde, dass man Wiederholungen hat, dass man manchmal auch Zeit verbringen muss, um von einer Stelle, auf die man gar nicht hundertprozentig passt, ja, auf eine andere Stelle zu kommen, auf die man dann wieder nicht hundertprozentig passt. Also haben Sie da eine gewisse Frustrationstoleranz, aber suchen Sie sich eine Institution, wo Sie mit dem Output, also mit dem Ergebnis der Arbeit, dieser komplexen Zusammenarbeit leben können, wo Sie der Meinung sind, das macht die Welt besser, wenn es diese Institution gibt.
sagt im Deutschlandfunk Michael Andrik, Philosoph, Manager und Autor des Buches Erfolgslehre, Philosophie für die Arbeitswelt. Erschienen ist das Buch im Herder Verlag. Herr Andrik, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.